Wenn du schon 20 Folgen deines Lieblingsfilm-Podcasts gehört hast und dir langsam denkst, boah, es wird langweilig, ich würde mal statt zwei Typen lieber vier Typen beim Labern über Filme zuhören, dann ist heute dein Glückstag. Herzlich willkommen zu Projekt Ohr, dem Filmpodcast mit Dominik und Thomas. Thomas, was geht?
Moin. Aber das wird jetzt ja nicht so ein Potenzding. Also, dass wir jetzt so, nächste Woche sind wir dann zu 8.
Oh, das wird
dann
schwierig.
So 16, 32, 64.
Ja, genau. In zwei Wochen interviewen wir so eine Fußballmannschaft, die leidenschaftlich Filme guckt
im ja, Clubhaus. So irgendwie die Oscars 11 oder so.
Oscars 11. Ja, es gibt ja. so eine Oscar. Da treffen sich immer so die 11 besten SchauspielerInnen eines Jahres.
Oder die Bundestags-11 oder so.
Ja, ja, stimmt. Wir wollten doch auch immer PolitikerInnen mal fragen, was sie so gern für Filme gucken. Und ihnen gute Filme empfehlen. Also schlechte PolitikerInnen, gute Filme empfehlen.
Ja. Ja. Das ist eine gute Idee.
Ja, das ist wirklich eine gute Idee. Thomas, wie oft schlägst du eigentlich mit der Faust in die Welt?
Selten, glaube ich.
Warum?
Also ich baue lieber Luftschlösser.
Oh.
Aber keine Ahnung, wie kommst du drauf?
Ich habe einen wahnsinnig guten Film gesehen, gestern, und da schlagen Leute mit der Faust in die Welt, zumindest heißt der Film so. Mit der Faust in die Welt schlagen ist ein wunderschöner deutscher Indie-Film. Und der hat mich sehr, sehr berührt. Wir sind ja gerade, es ist gerade gute Zeit für deutsches Indie-Kino. Wir hatten letzte Woche Another German Tank Story. Und jetzt direkt dahinterher mit der Faust in die Welt schlagen. Die laufen gerade gleichzeitig. Kann man sich beide gönnen. Ist unglaublich gut gespielt. Es ist sehr schwer auszuhalten, weil es geht um zwei Jungs in Ostdeutschland, die da in der Prärie aufwachsen. Und ihr Vater ist jetzt auch nicht der allerbeste Charakter. Und die... Ja, es fehlt ein bisschen an kulturellem Input, würde ich sagen. Und den beiden ist sehr langweilig und die wissen nicht, was sie mit sich anfangen sollen. Und politisch wird es da etwas düster. Also okay. es ist jetzt nicht die beste Komödie über.
Ja, aber es ist auch so ein, ist glaube ich auch Debütfilm, habe ich gesehen.
Ja.
So wie jetzt auch mit Another German Tank Story, der sogar Abschlussfilm an der Konrad-Wolf-Uni
das
ist.
Das wusste ich gar nicht davor.
Habe ich jetzt auch im Nachhinein dann mitbekommen, weil der Regisseur war ja da und der kommt aus Freiburg und hat jetzt in Babelsberg sein Regiestudium abgeschlossen mit dem Film.
Wahnsinn. Ja, dann ja, nochmal Chapeau an dieser Stelle. Ganz großes Ding. Also guckt euch Another German Tank Story oder mit der Faust in die Welt schlagen oder am besten beide an. Jetzt fragt ihr euch, warum rusht der Dominik heute so durch die Filmreview? Warum nimmt er sich nicht wie sonst 20 Minuten Zeit? Ja, weil wir heute noch viel Besseres zu tun haben. Thomas, es passiert endlich. Wir haben zum ersten Mal nicht nur einen Gast, wir haben Gäste. Und was für genau. Welche? Denn nächste Woche, wenn ihr das hört, oder in 10 Tagen, wenn ihr das hört, startet mal wieder die schwule Filmwoche in Freiburg, die 41. an der Zahl. Und wir haben uns überlegt, wir wollen nicht nur drüber sprechen, sondern wir wollen mit den Menschen sprechen, die richtig Ahnung davon haben, weil sie es selber mitorganisieren. Und deswegen begrüßen wir ganz, ganz, ganz herzlich Jochen und Holger bei uns im Thomas Wohnzimmerstudio.
Im anderen Studio wie sonst.
Ja. Wie schön, dass ihr da seid. Hallo und herzlich willkommen.
Dankeschön.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, danke, dass ihr mal kurz ruhig wart für 3 Minuten.
Das stimmt, das muss ja
richtig. Ich muss jetzt gerade einfach nur zuhören. Also schon auch unangenehm. Also mit Live-Publikum.
Das war ein bisschen am Zittern.
Gibt schon angenehmere Sachen, glaube ich.
Es ist deutlich leichter, so viel Quatsch zu reden, wenn wir nur zu zweit in meinem Zimmer hocken. Ja. Und die größte Sorge ist, dass man irgendwie von draußen eine Baustelle hört. Nun, ihr habt es überlebt, diese 3 Minuten des hochkulturellen, filmschaffenden Quatschredens. Wir freuen uns riesig, dass ihr da seid und wir wollen mit euch heute über die schwule Filmwoche sprechen, als Institution, als Freiburger Highlight des queeren Kinos. Und wir wollen natürlich auch ganz viel von euch wissen, wie eigentlich sowas abläuft. Wie organisiert man eigentlich so eine Filmwoche? Wie kriegt man die ganzen Filme überhaupt, bevor irgendjemand davon weiß? Und wie seht ihr das Kino, vor allem das queere Kino aktuell? Und dazu wollen wir natürlich zum Einstieg vor allem wissen, wir haben es so ein bisschen genannt, so die History of Schwule Filmwoche. Es ist jetzt schon die 41. Und wir wollten vor allem wissen, wie ging das los? Ich denke mal, da wart ihr wahrscheinlich bei der ersten noch nicht dabei, denn ihr seht jetzt nicht so alt aus. Aber vielleicht seid ihr da ja ein wandelndes Lexikon. Holger, willst du mal ein bisschen erzählen, wie das losging und wer das initiiert hat und warum und wofür und wie gut es dann von Anfang an lief? Vielleicht so ein bisschen so ein Schnelldurchlauf der schwulen Filmwoche für uns.
Ja, kann ich gerne machen. Aber ich weiß das eben auch nur aus zweiter, dritter Hand, weil ich eben nicht dabei war. Also es ging los 1985 mit der ersten Ausgabe. Also streng genommen ist die Filmwoche erst 40 Jahre alt dieses Jahr, aber es gibt eben die 41. Ausgabe dieses Jahr. Und das ist aus so einer linken Gruppe Schwuler entstanden, die sich dachten, im Kino laufen unsere Themen nicht, also müssen wir das irgendwie selber in die Hand nehmen. Und es ist so parallel entstanden mit der Rosa Hilfe, das ist eine queere Organisation oder für queere Rechte treten die ein, immer noch in Freiburg, die auch erst dieses Jahr 40. feiern. Also wir sind eigentlich sogar ein bisschen älter, aber das ist so auseinander hervorgegangen irgendwie. Genau, und das hat angefangen im kommunalen Kino. Die sind dann umgezogen, oder die Schule Filmwoche ist umgezogen, auch noch vor meiner Zeit, 2001 ins Kandelhof-Kino, und da findet sie immer noch statt. Zwischendurch, also erst war das so eine lockere Gruppe, die einfach Filme versucht haben zu organisieren und auch ziemlich viel so mit Gästen gemacht haben, irgendwie auch ein paar richtig coole Klassiker gezeigt haben, irgendwann musste ein Verein gegründet werden, weil es Zuschüsse gab. Die Stadt Freiburg hat halt irgendwie ein bisschen Geld locker gemacht, um das Festival zu unterstützen. Da braucht es dann aber irgendwie so eine Rechtsform. Genau. Ja, das vielleicht so in aller Kürze.
Weißt du noch, weil ich meine, es war ja auf jeden Fall eine andere Zeit vor 40 Jahren, logischerweise. Und ich meine, Kino hat sich entwickelt, Gesellschaft hat sich entwickelt. Weißt du, wie leicht es war, dieses Festival zu etablieren? Gab es damals dann sogar irgendwie krassen Gegenwind, weil Leute tatsächlich irgendwie sogar mit Homophobie reagiert haben? Oder weiß man darüber jetzt nicht mehr so viel? Oder hat es das auch zum Glück gar nicht so krass gegeben, wie man vielleicht sich Sorgen machen würde?
Ich bin ziemlich sicher, dass es das gegeben hat und sicherlich in den 80ern noch viel mehr, als das heutzutage so ist. Aber ich weiß, dass auch in den, in den Nullerjahren immer noch komische Reaktionen waren. Wenn was in der Zeitung stand zur schwulen Filmwoche und irgendein Teammitglied interviewt wurde, dass da ziemlich viel homophobe Scheiße einfach zurückkam. Deswegen kann ich mir eigentlich nur vorstellen, dass das in den 80ern noch viel krasser war. Kann ich nicht zu sagen, ob es jetzt wirklich konkrete Fälle gab und Übergriffe auf das Festival, aber ich denke mal, so richtig gesettelt war das nicht von Anfang an und alle freuten sich, dass die Schwulen irgendwas auf die Beine stellen.
Ja, wenn man überlegt, das ist ja das zweitälteste durchgehende schwule Filmfestival Europas, ne? Mhm. Gibt eins, was älter ist? Was ist das?
Das ist in Ljubljana, interessanterweise, okay. In Slowenien.
Okay, aber das ist schon krass. Also weil man überlegt, das ist ja schon sehr früh eigentlich auch, ne? Also 85 ist ja schon, da war Back to the Future, der kam 1985 raus. Wenn man sich überlegt, was ist, also wie krass es eigentlich ist von der Zeit, wie man da auch Filme wahrgenommen hat, ist was ganz anderes, ne? Aber weiß man noch, was da lief? Ja. Weil, wisst ihr, was da lief?
Ja, wir haben ein Programm, das müsste ich jetzt recherchieren, ich habe es nicht im Kopf, es war nur so eine Handvoll Filme, ich habe es nicht im Kopf, aber wir haben das Programm der ersten schwulen Filmwoche tatsächlich da, wir haben das letztes Jahr relativ aufwendig recherchiert, haben alle Programme von allen Ausgaben jetzt quasi archiviert, sind auch auf der Website abrufbar sozusagen.
Und zum Glück, trotz dass du jetzt ja sagst, es gab sicherlich Gegenwind und es gab irgendwelche blöden homophoben Kommentare oder Reaktionen darauf, hat ja zum Glück die Zeit gezeigt, dass es eben auch Förderungen gab, dass Leute da mit ins Boot gekommen sind, dass heutzutage, wenn ich gerade richtig zurückdenke, jetzt auch in den letzten Jahren auch immer der Bürgermeister sogar da war oder zumindest da sein sollte oder irgendein Vertreter. Wisst ihr noch, wie das dann aber losging mit dem ganzen Zuspruch sozusagen? Also, dass das dann wirklich zu einer Institution wurde? Wenn du sagst, am Anfang war es halt eine Idee von, wir wollen unsere Leben besser repräsentiert sehen in einem Filmfestival quasi. Wie lang hat es gedauert, bis da auch wirklich die Reaktion kam von, hey, das ist ja eine tolle Sache, die jetzt auch wirklich unterstützenswert ist?
Auch das kann ich nicht genau sagen, aber es kam halt irgendwann, ich glaube, das war auch so irgendwann in den 90ern, Ende der 90er, könnte ich mir vorstellen, dass die Stadt Freiburg eben gewonnen wurde und so eine Projektförderung eben gezahlt hat, die dann auch regelmäßig wieder beantragt werden musste. Seit einigen Jahren kriegen wir eine institutionelle Förderung, das heißt, wir müssen nicht jedes Jahr einen neuen Antrag stellen, das hat die Sache sehr vereinfacht und inzwischen kann man schon sagen, dass die Schwule Filmwoche Freiburg so ein Stück Kulturgut Freiburgs geworden ist und auch auch anerkannt wird. Und das macht sich eben auch in der finanziellen Unterstützung, wird das deutlich. Aber wann, also ob es tatsächlich so einen Kipppunkt gab, wann so die ersten Rebellen das Ding irgendwie, keine Ahnung, mit blutigen Händen aus der Erde gestampft haben und wann es denn soweit war, dass es etabliert war, ob es etabliert ist, da kann man sich dann auch drüber streiten, ja, ne, gesellschaftlich, oder wie viele Freiburger kriegen das mit, wie viele Freiburgerinnen. Aber kann ich tatsächlich nicht sagen, weiß nicht.
Wir haben uns dann da noch gefragt, so jetzt in den letzten Jahren, wo ihr dabei wart und was ihr miterlebt habt, gab es da vielleicht nochmal was, wo ihr sagt, ah, da hat sich nochmal wirklich krass was weiterentwickelt, auf welcher Ebene auch immer, oder da seid ihr jetzt irgendwie besonders stolz drauf, dass da nochmal richtig was passiert ist? Gab es da irgendwas, was du hervorheben kannst aus den letzten Jahren?
Ihr könnt ja vielleicht mal kurz sagen, wie lange ihr überhaupt dabei seid.
Auch ein guter Punkt.
Wichtig.
Also ich seit 2010.
Okay. Oh, wow. Und Jochen?
17? Ich weiß es als nicht. 7 Jahre.
Aber so, etwa. Okay.
Ja, etwa 7 Jahre, genau. Und so seit gut 20, 25 Jahren so in der Szene aktiv.
Okay, ja, aber das heißt, ihr begleitet das jetzt ja auch schon dann schon eine ganz schöne Weile. Also, ich meine, es ist ja, wie du auch sagst, ja schon auch ein Urgestein, ne, in Freiburg. Kann man schon sagen. Mhm. Also nach 41 oder 40 Jahren, wie es offiziell ist. Vielleicht sollte man nochmal Jubiläum einfach feiern dieses Jahr. jetzt aber wirklich so. Ist schon krass, ja.
Ja, was wolltest du für ein Highlight vielleicht rausheben?
Naja, also auch jetzt keinen Moment, wo das passiert ist, aber genau, für mich ist es jetzt die 15. Filmwoche, die ich mitorganisiere, und ich finde, in den letzten Jahren haben wir ziemlich viel uns eingesetzt und versucht, noch mehr Kooperationen mit anderen queeren Gruppen in Freiburg hinzukriegen. Also das ist gewachsen, mit ein paar läuft das schon ganz lange, also zum Beispiel eine Kooperation mit Queer Amnesty, mit denen jedes Jahr ein Film in Kooperation gezeigt wird, oder Rosa Hilfe, AIDS-Hilfe und so weiter. Aber in den letzten Jahren ist eben auch zum Beispiel Transall dazu gekommen, oder in diesem Jahr haben wir eine Kooperation, die so ein bisschen vom Himmel fiel, mit dem Freiburger Rugby Club. Und das, also da war es tatsächlich so, die sind auf uns zugekommen und hatten einen Film, den sie gerne mal einer großen Gruppe zeigen wollten, und haben gefragt, ob wir das machen wollen.
Passiert das öfter?
Selten. Ja, ja. Also wäre cool, wenn es öfter
mega
passiert.
Mega cool. Ja? Also ja, ist trotzdem cool, selbst wenn es selten ist. Aber es ist auch so eine Kombi, wo man erstmal so grundsätzlich nicht denken würde, dass es irgendwie stattfindet. Aber es ist geil. Also
ja, ist auch ein cool, super schöner Film.
Okay.
Deswegen haben wir es gerne gemacht. Und genau, also das sind so Sachen, da bin ich tatsächlich stolz drauf, dass wir versuchen, so ein bisschen die Community zu vernetzen, und eben, das geht ja raus über so ein normales Filmfestival, würde ich sagen.
Also
ja,
ich würde schon sagen, dass es weiterhin auch echt wächst, also dass da noch immer mehr dazukommen kann oder immer mehr Leute ins Boot geholt werden können zumindest, oder dass da noch Platz ist.
Da arbeiten wir auf jeden Fall ständig dran, dass wir versuchen, das Festival bekannter zu machen, mehr Leute oder Gruppen anzusprechen und in irgendeiner Form an uns zu binden, sage ich mal. Ja, also über Corona-Knick und so, also alle Entwicklungen, die so das Kino genommen hat, das hat sich bei uns natürlich auch niedergeschlagen. Und jetzt letztes Jahr, das Jubiläumsfestival war, was die Wahrnehmung angeht, sicherlich noch ein bisschen größer. Und dieses Jahr ist unser Anspruch halt, an die Besucherzahlen auch wieder ranzukommen. So wie
ich habe letztes Jahr als vorführende Person auf jeden Fall auch mitbekommen, dass es halt, ihr habt ja auch voll viel so Live-Interviews gehabt mit den Regisseuren oder Regisseurinnen, so Sachen, die ja, also was halt auch als Festival so auch so was Besonderes macht, dass es halt nicht nur ist, okay, wir zeigen euch eine Woche lang die Filme, sondern wir haben eben diese Kooperation mit den Filmschaffenden, aber auch mit anderen Gruppen. Also das macht ja auch zu so einem Event halt, und das ist ja irgendwie auch das Schöne. Ich würde einfach mal weitermachen mit dir, Jochen. Und zwar wollte ich mit dir gerne mal ein bisschen über die Organisation von dem Ganzen sprechen. Und zwar, wie ist denn das eigentlich so, also wann fangt ihr an? Fangt ihr direkt, wenn die letzte Schwule Filmwoche fertig ist, fangt ihr direkt schon mit der nächsten an? Oder wie ist so euer Prozess in der Festivalvorbereitung?
Also inzwischen sind wir schon so weit, dass wir während der Planung der jetzigen Filmwoche schon ans nächste denken, mit Termine, weil wir gemerkt haben, es ist immer ganz gut, auch so zum Ende des Festivals schon anzukündigen, wann das nächste ist. Wir haben oft auch Besuchende, die nicht aus Freiburg kommen, die also sich wirklich eine Woche Zeit nehmen und dann nach Freiburg reisen, vielleicht weil sie hier früher mal gelebt haben und dann die Chance nutzen. Und für die ist es dann immer ganz planerisch ganz gut. Direkt nach der Filmwoche versuchen wir tatsächlich auch schon so in die Reflexion zu gehen. Was lief gut, was lief nicht so gut, wo können wir uns vielleicht verbessern? Aber so den Sommer nehmen wir uns dann doch frei, weil...
Ja, ist ja auch wichtig, ne? Ja, ja. Man muss ja auch den Freiburger Sommer ja auch ein bisschen genießen. Also, das ja, gehört ja auch dazu.
Absolut.
Bevor also, es dann wieder, bevor der Kinoaufschwung auch wieder kommt und man wieder was sichten kann in Ruhe, ne?
Ja, wir fragen uns auch immer, wie es die Herbstfestivals so in die anderen queeren Festivals in Deutschland, die eher im Herbst Sinn machen, die müssen ja quasi die ganze Orga dann im Sommer machen. Da sind wir schon ganz froh drum, genau.
Ja, ihr habt euch gut platziert. Ja. Immer erste Maiwoche, ne?
Ja. Genau, und dann geht's los, würde ich sagen. Also wir treffen uns das erste Mal so Oktober, November ist. Das hängt immer so ein bisschen davon ab, wie wir Zeit haben, wann wir jetzt den ersten Termin starten, weil wir ja an Weihnachten dann immer noch ein Special haben im Kandelhof, wo wir einen Abend dann versuchen, einen schönen Film zu finden, den wir dann zeigen mit selbstgebackenen Plätzchen und Glühwein. Und da fängt die Orga eigentlich auch von der Filmwoche an. Das heißt, da gehen wir schon so in die ersten Planungen. Wir stellen schon mal Zeitpläne auf, wann muss was fertig sein und gehen ins Sichten, das große
genau,
Ding.
Genau, da wäre ich sowieso auch gerade jetzt in meinem nächsten Punkt so ein bisschen, wie ist denn das, also ihr sichtet viel auf Festivals, so wie ich das mitbekommen habe, auch?
Ja.
Aber auch viel über viel andere Quellen, wie kann man sich das denn vorstellen, also wie werdet ihr auf die Filme aufmerksam und wie kommt es dann zu so einem Sichtungsprozess? Ja. Das ist, glaube ich, sehr interessant.
Ja. Nee, das ist wirklich spannend. Das hat auch mich interessiert, weil ich war viele Jahre war ich einfach nur Besucher der Filmwoche. Als ich dann so reingekommen bin in die Filmwoche, war das auch so das Spannende. Und ich habe mich da vor kurzem auch noch mit einem Freund unterhalten, der früher bei der Filmwoche war, wo tatsächlich noch DVDs von den Verleihen geschickt wurden und dann wurden die DVDs in der Reihe rumgegeben. Wir haben heute Gott sei Dank die Möglichkeit, fast oder eigentlich alle Filme zu streamen. Das heißt, die Verleihe, die Filmschaffenden stellen die Filme dann zum Beispiel auf so Plattformen wie Vimeo und schicken uns dann den Link mit einem Passwort und da können wir dann die Filme sichten. Das heißt, ein Großteil des Sichtens passiert tatsächlich zu Hause, auf dem Fernseher im besten Fall, im schlimmsten Fall auf dem Tablet oder auf dem Laptop. Und dann sichten wir tatsächlich, ich würde mal so sagen, im Schnitt schon so 60 bis 80 Langfilme für die Vorbereitung. Ne?
Aber müssen wir uns dann das so vorstellen, dass ihr mittlerweile die Filme zugeschickt bekommt unter dem Motto, ja, ihr seid die schwule Filmwoche Freiburg, wir würden gerne gezeigt werden und dann seid ihr sowas wie die Jury? Also es ist mittlerweile so eine Art von Institution, dass ihr da einfach wirklich die komplette Auswahl bekommt oder geht ihr selber noch sehr auf die Suche und es gibt so eine Art Akquise?
Also auf die Suche, ja, okay. Ja. Das Standing haben wir tatsächlich, glaube ich, noch nicht unbedingt, dass wir jetzt direkt von den Verleihen die Filme bekommen. Also wir gehen schon sehr stark auf die Suche. Das heißt, wir sichten die Programme der verschiedenen queeren Filmfestivals, sowohl hier, aber auch weltweit. Wir gucken natürlich immer, was läuft generell im Kino, was ist angekündigt. Die Berlinale ist für uns definitiv ein Festival, auf das wir dann auch gehen, um dort Filme zu sichten, weil das ja zeitlich dann auch sehr nahe liegt, ist es für uns immer ganz reizvoll, dann natürlich zu gucken, dass wir die Neuheiten auch direkt zeigen können.
Ja, kann ich mir vorstellen. Wie ist denn das dann? Also ihr sagt jetzt so zwischen 60 und 80 und dann geht ihr in so einen richtigen Kurationsprozess ja schon, oder? Weil, also ihr habt, wie viele Filme habt ihr ungefähr? So um die 20 oder ja. Langfilme 15 bis 20?
21.
Wie ist denn das dann? Ihr habt dann so einen richtigen Kurationsprozess, wie man sich das auch bei einem, also ist ja ein Festival vorstellt. Das heißt, ihr stimmt ihr ab oder wie macht ihr es?
Also wir haben einen Abstimmmodus. Wir haben dann selber eine Tabelle, in die alle ihre Noten eintragen können. Wir hatten früher 1 bis 10, haben dann aber gemerkt, das ist irgendwie so nichtssagend. Dann haben manche Leute dann wirklich für einen eher schlechten Film noch 5 Punkte gegeben, wo wir gesagt haben, sorry, aber das ist dann vielleicht keine 5 Punkte wert. Genau, also wir haben das dann vereinfacht. Das heißt, alle, die bei uns im Team Filme gucken, können darüber abstimmen. Und dann, ja, es ist...
es wird viel diskutiert.
Es wird viel diskutiert. Es wird sehr viel diskutiert. Es gibt dann immer Filme, die man selber super toll findet, die andere gar nicht so toll finden und umgekehrt. Also es wird schon viel diskutiert. Und Holger und ich und noch zwei andere Mitglieder gehen dann so hin und überlegen uns mal, wie könnte auch das Programm zusammenpassen. Also okay, wir haben schon in der Planung eigentlich oft mehr Filme natürlich, die wir gerne zeigen würden, als wir dann nachher tatsächlich programmieren können.
Ja, logisch.
Müssen dann da so ein bisschen...
Muss man so ein bisschen Kill Your Darlings mäßig so ein... es muss halt was wegfallen, damit es passt. Ne?
Es muss.
Aber wie ist es dann... So, dass ihr auf irgendwie in pro Jahr einen bestimmten Fokus setzt auch? Oder ist es mehr so, dass ihr euch da einfach berieseln lasst? Also einfach schaut, was kommt sozusagen?
Ja, ich habe mich auch gefragt, geht es jetzt nur um die Qualität des Films und du sagst, boah, der ist für mich eine 1,0 und der andere ist nur eine 3,5 und dann wird es halt der eine? Oder gibt es auch so ein bestimmtes Thema, wo man sagt, ach komm, die passen jetzt gut zueinander, obwohl der eine vielleicht theoretisch deine 2,4 war und du eigentlich nur die über 2, also weißt du, was ich meine? Ob das jetzt so ein knallharter Prozess ist von diese 20 Filme finde ich am besten oder ist es so, oh, die laufen aber auch gut zusammen, wenn der eine am Samstag kommt und der andere am Sonntag. Wie macht ihr das?
Also tatsächlich, wir hatten es auch schon diskutiert über die Jahre, machen wir Themenbereiche. Es ist aber wahnsinnig schwer, dann wirklich ein ganzes Festival mit einem Themenbereich zu füllen. Es ist einfach so. Also es ist natürlich besser geworden über die Jahre. Also es gibt schon viel mehr Auswahl an Filmen. Man kann übrigens auf unserer Homepage die ganzen Programmhefte der letzten Jahre mal angucken und dann sieht man schon, wie das Festival gewachsen ist. Von wirklich früher ganz am Anfang 5 Filme, ja, die man bekommen hat und die man dann halt in Wiederholung gezeigt hat, bis zu jetzt dem Zustand, dass wir 21 Filme zeigen, wo keine einzige Wiederholung dabei ist. Aber trotzdem ist die Bandbreite, um da jetzt Themen reinzubringen, ist einfach, glaube ich, dann wiederum nicht breit genug.
Ja, verständlich.
Wir gucken aber schon, dass wir stimmige Themen irgendwie hinkriegen. Also wenn wir zum Beispiel 2 wirklich gute Filme mit einem Fokus Musik haben, Musical oder sonst was, versuchen wir die natürlich zusammenzukriegen.
Ich habe ja auch gerade überlegt, es wäre vielleicht fast schade, wenn man so, kommen wir vielleicht später auch nochmal dazu, wenn man denkt, ihr würdet das in so ein Motto reinpressen, obwohl es ja vielleicht eher der Gedanke ist, man will ja zeigen, wie vielfältig queeres Kino, ja, sag ich jetzt mal allgemein, sein kann. Also es ist ja fast der schönere Effekt zu sagen, nee, es gibt jetzt kein Themenmotto, ja, sondern schaut mal, es gibt wirklich Filme über alle Lebenslagen, die halt eben irgendwas mit dem Thema zu tun haben.
Ja.
Was ja, also meiner Meinung nach, fast der größere Effekt ist.
Ja, ich habe auch gerade gedacht, es ist ja auch so, dass Film selbst ja auch immer schon irgendwie das so mitbringt. Also die Filme, die jetzt entstehen, sind ja automatisch in einem anderen Kontext entstanden als vor 20 Jahren.
Ja.
Und das thematisiert sie ja selbst auch ein bisschen. Also dass es jetzt sowas wie Young Hearts, so diese Coming-of-Age-Geschichten gibt, die man vielleicht vor 20 Jahren nicht so erzählt hätte, heißt ja auch schon das. Also es ändert sich ja schon was.
Also ja, vielleicht eine spannende Beobachtung, die mir so gekommen ist über die Jahre. Es gab jetzt in den verschiedenen Jahren jetzt immer wieder auch Themenwiederholungen, dass ich, du sprichst jetzt Young Hearts an zum Beispiel. Ich meine, Young Hearts und Close sind von der Geschichte
ja,
her
genau,
so
ähnlich.
Genau,
wir haben auch drüber gesprochen, ja. Also wir hatten Young Hearts auch ausführlich besprochen, weil er uns auch sehr gut gefallen hat. Also stimmt, ich musste auch an Close denken.
Ja, du hast es gesagt.
Und ich habe auch am Anfang direkt gedacht, tut es mir nicht nochmal an, weißt du?
Ja.
Weil Close schon nochmal... Ich meine, diese Tiefe annimmt, die mich da irgendwie gebrochen hat.
Ich da ist gedacht, ja, bitte da nicht ist ja, noch mal, ja, die spannende Geschichte, die zwei sind ja beste Freunde, die machen.
Genau, ja.
Genau. Aber es gab dann auch andere Filme über die Jahre, wo ich gedacht habe, so, okay, wir haben jetzt gerade 3 Filme über Schwule beim Militär. Und irgendwie müssen wir jetzt vielleicht auch entscheiden, so welchen davon zeigen wir, weil die Geschichten dann doch sehr ähnlich waren und so. Und so eine Häufung gab es dann immer mal wieder über die Jahre, dass dann in einem Jahr
ja,
wirklich
das ist
so
das, was ich meine. Ja, dass
2, 3 Filme kamen.
Das ist da einfach nicht so ein, das gibt's, es gibt auch irgendeinen Fachbegriff dafür, ich weiß nicht, dass zwei Leute die gleiche Erfindung gleichzeitig erfinden, ich weiß nicht mehr, was das ist, und das unabhängig voneinander passiert. Und das ist da, glaube ich, auch so, dass irgendwie vielleicht in dem insgesamten Verständnis gerade das Bedürfnis entsteht, dass man eben das im Militär zeigt. Also, dass man das Militär als Schauplatz wählt und es passiert halt drei Leuten gleichzeitig und dann hauen die im gleichen Jahr den Film raus. Ja. Aber was er dann dadurch eben so eine Thematik erstellt, ja. Vielleicht ist es genau dieser Shift, der automatisch kommt, ja.
Aber so vielleicht auf deine Frage vorhin zurück, es geht uns schon eher bei der Auswahl einerseits um die Qualität der Filme. Wir werden oft gefragt, warum zeigt ihr nicht mehr Komödien? Und Fakt ist einfach, eine gute Komödie dann mit der Thematik ist halt schwierig. Ich meine, oder es gibt's halt nicht alle Tage. Ja, wir haben dieses Jahr Gott sei Dank fast zwei davon tatsächlich im Programm, was mich total freut. Aber so, wir wollen dann auch nicht einfach nur eine Komödie zeigen, die uns aber eigentlich von den Qualitätsmerkmalen her gar nicht so sehr gefällt. Nur damit wir eine Komödie im Programm haben.
Ja, also nur so Hauptsache jedes Genre so ein bisschen anschneiden, das wäre ja auch doof. Ja. Ja. Vor allem ist es ja auch so, dass Komödien auch einfach brutal schwer sind, gut zu inszenieren. Ne? Ja. Also man sagt ja nicht umsonst, Trauer ist einfach zu vermitteln, aber die Komik ist das Schwierige. Ja. Und gerade dann mit so einem Feingefühl ist ja auch nochmal was Besonderes. Aber da bin ich mal gespannt, wenn du das jetzt so ankündigst, bin ich mal gespannt, was da auf uns zukommt.
Wie viele Leute stimmen denn letztendlich ab? Ihr habt ja so geschmunzelt, dass dann schon sehr viel diskutiert wird und wir haben dem jetzt mal entnommen, dass der Prozess dann schon echt mit ganz viel Liebe zum Detail geführt wird. Wie viele Leute müssen am Ende abstimmen, bevor es da
losgeht? Dieses Jahr vier waren wir dann am Ende unseres Treffens.
Na gut, prinzipiell können alle, die zum Team gehören, wir sind glaube ich gerade 14 Leute, also haben Zugriff auf die Links, aber es gibt eben nicht so wahnsinnig viele, die dann so viel Zeit reinhängen, dass sie einen guten Überblick haben über die Filme. Deswegen,
das ist ja auch mega zeitintensiv. Also ja. 60, 80 Filme zu, also Langfilme zu schauen, ist ja auch zeitintensiv.
Das ist wirklich Wahnsinn, ja.
Und vor allem dadurch, dass man halt, dass es viele machen müssen, also das unterschätzt man oft bei Festivals, wie viele Leute die sich das gleiche Material angucken müssen, wie viel Screentime da für drauf geht, dass man dann nachher ein kuratiertes Programm hat. Das ist echt krass.
Ja.
Also das ist, finde ich, was man voll oft vergisst bei sowas.
Es gibt auch immer die romantische Vorstellung, dass wir uns dann am Freitagabend treffen und Popcorn machen zusammen und dann ein paar Filme angucken. Ja, okay. Aber ich sage dann immer, ja gut, das können wir gerne mal machen, ja. Aber die Masse ist halt, die guckst du zu Hause allein.
Ja, vor allem, wenn es so wäre, dann wäre es ja gut, weil dann könntet ihr das wahrscheinlich hauptberuflich machen.
Weil
du voll gut bezahlt vielleicht auch. Dann wäre es vielleicht was anderes, ne? Ja.
Ja. Wir haben ja vorhin ganz kurz drüber gesprochen, dass es noch ein älteres oder länger währendes schwules Filmfestival gibt, nämlich das in Ljubljana. Und da haben wir uns auch gefragt, inwieweit habt ihr denn so ein Netzwerk aufgebaut zu den anderen Festivals oder auch anderen, weiß nicht, ob es alles Festivals sind oder ich sage jetzt einfach mal Institutionen, die irgendwas damit zu tun haben. Gibt es da Unterstützung untereinander? Tauscht man sich da aus? Gibt man sich Tipps? Wie ist da so die Connection?
Also es gibt inzwischen ein sehr gutes Netzwerk, vielleicht auf Ljubljana bezogen, weil Jochen und ich da letztes Jahr hingefahren sind. Die haben eben auch ihr Jubiläum gefeiert, das war im Dezember, läuft da das Festival immer. Und das haben wir uns nicht nehmen lassen und haben uns das mal angeschaut und haben auch einen Film tatsächlich aus deren Programm mitgebracht. Also es war noch ein anderer im Gespräch, der aber inzwischen auf Netflix läuft. Genau, aber Fish Memories haben wir tatsächlich in Ljubljana das erste Mal gesehen und dann eben auch bei uns ins Programm gebracht. Also genau, das passiert jetzt nicht so wahnsinnig oft. Ich fahre jedes Jahr nach Hamburg zum Beispiel zu dem größten queeren Filmfestival in Deutschland. Genau, es gibt einmal ja so ein bundesweites Netzwerk seit ein paar Jahren der queeren Filmfestivals, sind auch ein paar Schweizer Festivals dabei da wird inzwischen auch, also das ist ein Verbund, den es schon ganz lange gab, früher nannte sich das ein Sichtungstreffen, die haben sich einmal im Jahr getroffen und Filme gesichtet und sich einfach ausgetauscht und heutzutage auch da musste dann ein Verein gegründet werden, weil im Moment das Bundeskultusministerium eine Förderung zahlt. Dieser Verbund nennt sich Queerscope. Und da sind so rund 25 queere Festivals aus Deutschland und der Schweiz dabei. Die Schweizer kriegen natürlich keine Förderung, die sind eben aus ideellen Gründen dabei. Genau. Also das ist sehr, sehr ausgeprägt oder ist sehr, sehr, sehr stark gewachsen in den letzten Jahren. Und in Freiburg gibt es ein zweites queeres Festival, die Freiburger Lesbenfilmtage, zu denen wir auch, finde ich, gute Verbindungen haben, auch einiges zusammen auf die Beine stellen. haben auch schon gemeinsam Partys organisiert und auch schon Filme gemeinsam gezeigt, sozusagen einen Gast eingeladen zu einem Film, haben schon mal einen Debütfilmpreis, der auch von Queerscope alljährlich rausgegeben wird. Da haben wir mal die Preisverleihung in Freiburg gemacht, vor 2 Jahren war das, glaube ich. Genau, also das ist auf jeden Fall so das Nächste sozusagen. Und mit den Frauen für den Lesbenfilmtagen sind wir in gutem Kontakt.
Die waren zusammen auch in Ljubljana.
Ja, genau, die waren natürlich auch
mit. Ich weiß noch, als ich euch von dem Podcast erzählt habe, oder dir, Holger, was dann nachher in einem komischen, wo ich gedacht habe, ich habe mit einer anderen Person gesprochen. Es war einfach nur eine Namenssache. Da hast du mir noch gesagt, jetzt geht's mit dem Nachtzug nach Ljubljana. Das war an dem Tag, an dem Weihnachtsspecial von der Schwulen Filmwoche, bist du nämlich, seid ihr abends noch gefahren, kann das sein?
Ich glaube, wir sind am nächsten Tag.
Du hast mir irgendwas gesagt, du fährst mit dem Zug noch nach Ljubljana. Ja, da haben wir nämlich doch drüber geredet.
Ja, das war lustig.
Aber wie ist denn das dann so mit Verleihern? Also wie sind die da? Hat man da dann so, wie jetzt irgendwie Salzgeber oder so, die da wirklich auch auf einen zukommen? Oder tauscht man dann auch aus wie ist der Kontakt zu den Verleihern dann wirklich mit der Akquise von den Filmen, wenn man dann weiß, okay, den würden wir gern zeigen? Das ist ja, dann geht ja noch weiter, ne?
Genau, also wenn es deutsche Verleihe gibt, ist die Sache meistens ein bisschen einfacher. Wobei da kann es eben auch sein, wenn die Deutschlandpremiere noch nicht gelaufen ist, dann sagt der deutsche Verleih meistens, wir zeigen ihn lieber beim Filmfest München oder so, das passiert uns öfter mal. Aber normalerweise ist es dann einfacher, dann sind deutsche Untertitel dabei, die um das kümmert sich der Verleih und die Abrechnung geht übers Kino und so weiter, da haben wir relativ wenig zu tun mit oder wenig Aufwand mit. Aber wenn wir über Weltvertriebe gehen, und es ist schon so bei der Mehrzahl der Filme, ich glaube gut die Hälfte der Filme sind immer direkt irgendwo eingekauft bei Weltvertrieben, die sonst wo sitzen, und da wird es ein bisschen schwieriger, also da gehen wir eben auch in die Preisverhandlungen und
Macht ihr die Untertitel teilweise selber?
Ja, machen wir teilweise selber,
genau. Inzwischen, ja.
Ja, das ist krass. Das ist
jetzt aber dieses Jahr für 3 bis 4 Filme. Beim vierten ist noch nicht ganz klar.
Ja, aber das ist ja auch immer so ein Ding, was Leute einfach vergessen, dass du, also Untertitelung ist meistens ja ausgelagert. Das ist ja den Filmschaffenden in dem Moment erstmal egal. Und dann wird es, wenn du jetzt nicht direkt einen Weltvertrieb hast, wo du das einmal machen lässt von der Firma für keine Ahnung wie viele Sprachen, das ist natürlich auch Aufwand, ne? Ja.
Das definitiv, ja. Vielleicht noch ergänzend zu dem vom Holger, wo wir ja ganz gute Kontakte pflegen. Also es gibt ja dann so ein paar Weltvertriebe, wo wir einfach wissen, okay, da konzentriert man sich auch sehr stark auf queeres Kino. Also ich sag jetzt mal The Film Collaborative aus New York, von dem haben wir regelmäßig Filme und haben gute Beziehungen zu denen. The Open Reel aus Italien, genau, die auch immer wieder sehr, sehr schöne Filme haben. Also wir haben schon so die ein oder anderen Verleihe, mit denen wir dann regelmäßig kommunizieren, wo wir auch dann so vor der Filmwoche mal anfragen, hey, es geht jetzt wieder los, habt ihr denn irgendwas Spannendes für uns im Programm, und kriegen dann Empfehlungen. Und dann haben wir eben die deutschen Verleihe, so Cinemien, Salzgeber, Missing Films, die oft auf uns zukommen oder dann im Austausch. Und dann aber gerade viele Filme, die, da müssen wir erstmal recherchieren. Also
ja, teilweise ja Filme, die noch gar keinen Verleih haben, oder?
Teilweise, wir haben
also
teilweise
Filme. Also gerade Berlinale hat ja öfter wirklich Filme, die noch gar keinen Verleih haben, ne?
Die direkt von der Regie kommen. Dann haben wir Filme, jetzt Taiwan war spannend, bis das mal geklappt hat mit der Kommunikation und wir Antworten gekriegt haben, ja.
Ja, aber es ist auch schön, dass man sich da wahrscheinlich über Zeit dann halt auch sowas aufbauen kann, ne? Ja. Also, wie du jetzt sagst, dass die dann teilweise auch auf einen zukommen oder so im Austausch, das kommt ja auch durch die lange Zeit ja auch, ne? Ich weiß nicht, seit wann Salzgeber ungefähr dabei ist, aber es ist ja schon, ähnlich. Also die letzten.
Seit 1995.
Ja, das 85. Ist schon krass. Ja, ja. Also, das ist krass, ja, dass es so, dass es sich so durchzieht. Und die ja wirklich auch vorpreschen, also die ja auch mit der Queerfilmnacht und so doch immer auch präsent im Kino sind.
Ja. Ich meine, das andere ist zum Beispiel jetzt auch so, was Kooperationen angeht. Wir haben 2 Festivals, die sehr nah, also die zeitlich sehr nah mit uns liegen. Das ist in Zürich das Pink Apple, die recht groß sind oder ziemlich groß sind. Und dann das Queergestreift in Konstanz. Und jetzt gerade zum Beispiel mit Zürich sind wir jetzt gerade rege im Kontakt, weil wir auch gerne kooperieren, was zum Beispiel Gäste angeht. Also wir haben jetzt zum Beispiel von Nightstage die Regisseure, die kommen aus Berlin, die werden quasi dann zuerst in Zürich sein, Dann kommen sie von Zürich zu uns, fahren dann zurück nach Berlin. Das heißt, da teilt man sich die Kosten, was natürlich effizienter ist. Und auch mit den Untertiteln. Also zum Beispiel, wir haben jetzt einen Film, den wir untertitelt haben, einen anderen Film, den untertitelt jetzt Zürich. Die zeigen, also wir zeigen beide die gleichen und dann tauschen wir uns da aus. Also nutzen da einfach die Synergien.
Ja, gut, dass man sich das dann teilt.
Ja.
Ja, das ist, glaube ich, einfach in so einem Netzwerk insgesamt wichtig, dass man so von sich gegenseitig profitiert, ohne dass man das irgendwie so dann, dass es da sowieso Machtstrukturen schon fast wieder gibt, sondern dass man einfach zusammen daran arbeitet, dass mehr Leute diese Filme ja auch sehen, oder?
Ja.
Also das ist ja eh der Hauptgrund. Ja, krass. Aber wie ist denn das jetzt so, also ich weiß nicht, Domi, ob du da drauf eingehen wolltest, wie es um Freiburg steht?
Ja, wir haben uns noch sehr dafür interessiert, ob jetzt Freiburg für euch ein besonders guter Standort ist. Also jetzt geht's schon so ein bisschen so in die Bewertung von, auch von der Wertschätzung, sage ich mal. Also, weil wir ja im Prinzip, klar, mittlerweile ist es eine Institution, wir haben es ja schon ein paar Mal angesprochen, es ist schon jetzt ein Freiburger Kino-Urgestein und es gehört absolut dazu. Und das hat zumindest jetzt für uns als Kinomitarbeitende, haben wir das Gefühl, das ist eine große Wertschätzung da. Und wir uns dann gedacht haben, ist ja schon cool, dann als Freiburger zu denken, hey, wir haben dieses Filmfest hier. Und da wollten wir gerne wissen, wie ihr darüber denkt. Ist Freiburg ein besonders guter Standort dafür? Gibt es dafür Gründe? Ist es im Prinzip einfach nur Zufall, weil hier halt ein paar coole Leute eine coole Aktion gestartet haben und so ist es jetzt halt und das wäre genauso gut in Stuttgart gelaufen. Aber ja, wie ist euer Gefühl dazu, ob Freiburg ein besonderer Standort für diese Art Filmfestival ist?
Also ich glaube ja. So von dem, was ich so über die Jahre jetzt beobachtet habe, beziehungsweise mitbekommen habe, wie sich die Szene auch in Freiburg entwickelt hat, das ist ja ganz stark aus der, also Freiburg hat einfach eine sehr starke linke Polizszene gehabt, schon seit den 70ern mit Wiel und der Anti-AKW-Bewegung. Wir haben Radio Dreieckland, wir haben das Greta-Gelände, was dann besetzt wurde und dann übernommen wurde. Und ich glaube auch, obwohl ich nicht dabei war, dass aber quasi aus diesen Bewegungen ja auch so das Rosa Telefon, dann später die Rosa Hilfe entstanden sind und auch dann die schwule Filmwoche. Und wir hatten mit Walter Krögner schon sehr früh einen schwulen, offen schwulen Stadtrat direkt im Gemeinderat. Also ich glaube schon, dass wir in Freiburg eine gute Situation haben, was queeres Kino angeht und dass es uns auch noch gibt im Vergleich zu Festivals in anderen Städten, die dann eher untergegangen sind. Ich glaube, das sagt auch schon was aus über das Klima in Freiburg und wie gut das Festival hier angenommen wird und ankommt. Ja.
Ich glaube, es ist ja insgesamt, was man für ein Phänomen wahrnimmt, was ich zumindest so kenne, gerade unter Studierenden, ist ja auch so, dass man gerne über die Freiburger Bubble spricht, dass man wie so, du hast heute, haben wir über ein anderes Thema gesprochen, ja, die Freiburger Insel so ein bisschen, dass man manchmal so, manchmal verliert man den Bezug, wenn man dann wieder in die Außenwelt außerhalb des Schwarzwalds trifft und wieder merkt, oh, es gibt ja noch andere Orte, wo andere Sachen noch gesagt werden oder so, andere Thematiken herrschen. Und ich finde, das ist ja wie so ein perfekter Nährboden einfach für sowas dann. Und dann auch zusätzlich noch Studentenstadt, glaube ich, ist halt auch so ein Ding, ne, wo man offen mit sowas umgeht und das dann auch viel mehr einbettet ins Leben. Und das ist ja das Gute. Also ja, hatte ich jetzt auch so das Gefühl. Also man hört gerade unter jungen Leuten oft diese Freiburger Bubble. Das ist schon so ein Begriff, der oft fällt, ne?
Ja. Ja, das und natürlich aber auch das Umland. Also genau, ja. Was wir schon auch merken, ist, dass so wie es zum Beispiel auch Leute gibt, die eben von weiter her reisen, ist, dass wir aber auch ein weites Zuzugsgebiet haben, so aus dem Ländle in dem Sinne.
Ja, weil halt, ja, stimmt. Und dann halt noch
Elsass.
So nah an Frankreich und der Schweiz.
Ja.
Ja, stimmt. Man ist wie so ein Monopol für Kultur. Ja,
und dann wiederum wohl zur Insel, wo Leute sagen, oh, ist das toll, dass es da gibt, da fahren wir jetzt jedes Jahr hin, obwohl wir
Stunden. Ja, oder selbst wenn es nur für ein oder zwei Filme sind und man nimmt halt eine halbe Stunde oder Stunde Fahrt auf, um es zu machen, was halt, weil es in dem eigenen Gebiet das sowas nicht gibt, ne, das ist schon gut. Ja. Und es ist natürlich auch, finde ich, ich finde es auch immer gut, dass man halt sozusagen so ein dediziertes Kino dafür ja auch hat. Also mit dem Kandelhof hat man ja auch so einen Ort, wo man weiß, das findet dort statt und man hat halt das ganze Kino für sich selbst hat ja auch was, ne? Ja. Es hat schon was. Das ist was anderes, als wenn man jetzt in einem 16-Saaler Cineplex einen Saal kriegt und jeder läuft dran vorbei, weil die es in den neuen Marvel-Blockbuster wollen.
Ja.
Hast du halt den Kandelhof mit aus so einem schönen Gebäude auch noch. Das hat schon was.
Absolut, ja.
Aber das bedeutet, dass vielleicht in anderen Städten, wo es probiert wurde, ist es dann leider nach der Zeit irgendwie gescheitert, weil man gemerkt hat, oh, es ist einfach zu viel Aufwand für zu wenig Wertschätzung oder zu wenig Zuspruch. Und in Freiburg hat es halt, so wie wir es zumindest verstehen, ja so geklappt, dass es wirklich eigentlich jetzt eine ständige aufsteigende Kurve ist. Oder ich glaube jetzt nicht irgendwie das Gefühl da ist, oh Gott, jetzt müssen wir kämpfen, dass es in 3 Jahren noch gibt oder so. Mhm. Aber das scheint ja vielleicht in anderen Städten leider passiert zu sein, wo der Nährboden, wie wir es gesagt haben, vielleicht nicht so toll war.
Also ich kann's jetzt schwer analysieren, aber was mich zum Beispiel immer wundert, ist, dass so diese sogenannte Schwulenhochburg Köln kein queeres Filmfestival mehr hat. Hm. Also,
aber die hatten auch mal eins?
Da gab's früher eins, ja.
Okay. Ich frage mich immer, ob es halt auch noch mit der Kinokultur zusammenhängt. Hm. Ich finde, Freiburg ist schon eine Stadt, die sehr kinoaffin ist. Aber es kommt halt auch durch die Institutionen, die wir da haben, ne? Mit 11 Seelen und lange über 115 Jahre bald. Das ist schon krass. Also das ist schon nochmal so ein, es ist ja nicht nur das Verständnis und auch dieses Zukommen und das Annehmen, sondern auch dann halt zusätzlich, dass es auch noch Kino ist. Ne? Ja. Das gehört ja auch, das ist ja auch dieser Part. Ja, ja. Und vielleicht ist Köln da irgendwie schwächer aufgestellt, ich weiß es nicht.
Ist nicht Freiburg offiziell die Kinohauptstadt Deutschlands? Also dass hier statistisch oder also in Relation zur Einwohnerzahl die meisten Menschen ins Kino gehen?
Das kann gut sein. Gelesen.
Vielleicht lange Zeit. Ich jetzt
hier gerade der Trend geht ja auch wieder hoch gerade, also ja. Dass mehr Leute wieder in die Arthouse-Kinos kommen. Was ja auch irgendwie für meine Theorie spricht, dass es ja auch wieder, es wird wieder eine Renaissance geben.
Aber das ist natürlich
die große Kino-Renaissance. Ich habe ja vorher schon gesagt, ich bin ein sehr hoffnungsvoller Mensch, aber ich glaube schon, dass Leute sich das wieder finden.
Und ja, dann, vor allem halt so dieser Punkt Qualität vor Quantität, also vor
ja, Content. Und das sind dann wieder so, sind wir wieder beim Punkt, dass man natürlich ein ausgewähltes Programm, und bei euch ist es ja nicht so, dass man sich jetzt einen Festivalpass kauft. Man kann sich einen Festivalpass kaufen, aber ja. Man muss jetzt keinen Festivalpass kaufen, um am Festival teilzunehmen. Man kann auch sagen, ich schaue mir den und den Film an. Hat man ja einen kuratierten, qualitativen Ansatz von guten Filmen. Das ist ja, ja auch noch das.
Ja.
Also das spricht ja auch für so ein Festival, dass man sozusagen die eigene Kuration abgibt in dem Moment. Man muss sich nicht darauf verlassen, dass halt einfach wegen dem Kinostart jetzt gerade was Gutes läuft. Ne?
Ja. Aber um das mit dem Standard abzuschließen, das heißt, ihr würdet schon sagen, dass ihr so mit aktuell, wie das läuft, so mit der lokalen Wertschätzung, sage ich mal, zufrieden seid, wie das hier in Freiburg läuft. Kann man das so hinstellen?
Kann man so sagen.
Kann man so sagen.
Finde ich ja auch.
Ja, oder du hast ja anfangs gesagt, dass es natürlich am Anfang auch irgendwie blöden Gegenwind gab von irgendwelchen homophoben Kommentaren. Ist das aktuell noch ein Thema, leider? Oder ist es wirklich so klein, dass ihr jetzt sagen würdet, ach ja, so das steckt man jetzt besser weg? Oder kommt es schon noch oft vor, dass ihr denkt, oh Mann, hat doch nochmal irgendein Arschloch blöd reagiert oder so, als die schwule Filmwoche ist?
Das Einzige, was mir jetzt so einfällt, ist, aber das ist so der normale Wahnsinn, der so auf Social Media abgeht. Also da kommen immer irgendwelche saublöden Kommentare, also saublöd im Sinne von einfach nur destruktiv. Also merkt man eigentlich dann auch, die Leute haben sich überhaupt nicht damit beschäftigt, aber das ist, glaube ich, ein allgemeines Phänomen. Das hat jetzt auch nichts mit stärkerer Homophobie zu tun, würde ich denken.
Ja, vielleicht so nicht so konzentriert, meinst du sozusagen? Du hast einfach so dieses, alles, was eine Regenbogenflagge hat, wird abgeklatscht so ein bisschen.
Ja, genau.
Ah, okay.
Genau.
Aber das dann eben vor allem online, meinst du?
So ja, genau. Also mir ist es noch nie begegnet jetzt in diesen 15 Jahren, dass ich mal komisch angequatscht worden bin im Kandelhof. Wir hängen ja dann eine Woche lang da ständig rum und sind ja auch exponiert. Da ist ja alles also ja, voll beflackt und geschmückt und so weiter. kann ich mich nicht erinnern.
Finde ich nur super interessant, weil wir natürlich optimistisch von einer positiven Entwicklung da immer sprechen. Also wenn wir sagen 85 bis heute, würde ich ja hoffentlich immer sagen, na klar, es ist weniger, oder ja, im besten Fall ist weniger Homophobie da. Aber natürlich hat der Hinterkopf manchmal Angst, naja, es ist irgendwie auch ein bisschen Wunschdenken und es gibt noch genauso viel blöde Kommentare, sind die irgendwie, ist es dann wieder das Freiburg-Phänomen, okay, in unserer Bubble kriegen wir das auch zum Glück nicht so viel mit. Aber das ist eben so mein Punkt. Würdet ihr schon sagen, es wird auf jeden Fall besser? Oder würdet ihr sogar skeptisch sagen, naja, es ist jetzt nicht wirklich messbar, dass die Leute jetzt weniger auch mal irgendwie blöd reagieren
als früher? Ich meine, es spricht ja schon dafür, wenn du sagst, Holger, dass es sich einfach Also, dass du es jetzt nie erlebt hast, ist ja was sehr Gutes. Und da muss es sich ja nicht bessern. Klar, im Netz, das wird sich, glaube ich, immer irgendwie abspielen. Ich weiß nicht, ich glaube, da muss einfach sich grundsätzlich was ändern. Aber das ist ja gut, wenn du sagst, 15. Festival, bei dem du dabei bist und es ist nicht einmal vorgekommen, das ist ja was sehr Gutes. Und dann ist vielleicht auch nicht messbar, ja, stimmt.
Ich denke, wo natürlich schon jetzt gerade Diskussionen sind, auch so in der Queerscope-Runde, ist, wo geht's mit der Bundesförderung hin, jetzt mit der neuen Regierung? Die weltpolitische Gesamtlage lässt natürlich auch oft erschaudern. Ja, aber es ist natürlich schwer vorauszusagen, wo sich das hinentwickelt. Ich vertraue einfach, da bin ich auch so ein Hoffnungsmensch, ja, dass wir hier in Freiburg dann doch eher, sag mal, eine gesellschaftliche Struktur haben, die offen ist und die auch offen bleiben wird im Denken.
Die auch dafür kämpft.
Und die das ist, glaub ich, hoffentlich auch das dann auch dafür kämpft.
Freiburg ist auch jemand, also ist auch eine Stadt, die für sowas kämpft, habe ich so das Gefühl, dass man dann sagt, nö, das lassen wir uns jetzt da nicht nehmen.
Hoffentlich.
Aber so weit will man ja auch nicht denken. Das war jetzt, glaube ich, auch gar nicht so weit gesponnen. Aber das war fand ich auch sehr interessant. Klar, wie man natürlich in der Welt- oder auch bundespolitischen Ebene dann damit umgeht. Aber wenn man überlegt, dass aus 1985 ist man schon durch einige bundespolitische Phasen gegangen, wo es auf jeden Fall Luft nach oben gab, würde ich sagen. Und das, ja, also irgendwie siegt die Hoffnung dann doch, ne? Ja.
Hat halt aber trotzdem viel mit der Freiburger Bubble zu tun, würde ich sagen. Weil ich glaube, in anderen Gegenden Deutschlands sieht es anders aus. Da muss man auch gar nicht so weit gucken. Selbst in ländlichen Räumen in Baden-Württemberg sind die AfD-Wähler stark angewachsen. Und ich glaube, wenn die Entwicklung sich fortsetzt, dann wird das in anderen Regionen sicherlich schwieriger, solche Art von Veranstaltungen durchzuführen. Das vielleicht der Vollständigkeit halber.
Ja, na gut, wir wollen nicht in Angst verfallen vor den aufsteigenden Rechten, was dieses Thema angeht. Aber ich glaube auch, wir können hoffen, dass da Freiburg stabil bleibt, wie wir so schön, wie so schön sagen. Wir haben vor allem noch in diesem Zuge so uns Gedanken darüber gemacht, wie ihr vielleicht so ein bisschen Bilanz ziehen würdet aktuell. Wie es denn um das queere Kino als Teil des Kinos gerade steht, im Sinne von, man hat das Gefühl, okay, in der Independent-Filmszene hatte sich viel getan über die letzten Jahre, also man hat das Gefühl, es wird mehr. Dann gab es so im Mainstream-Kinobereich natürlich dann auch manchmal so ein bisschen so ein Backlash, also dass es dann dieses oft zitierte Woke-Washing war, zum Beispiel von so Streaming-Anbietern wie Disney Plus, wo man das Gefühl hatte, ah, jetzt bauen die in jede Serie noch einen queeren Charakter ein, damit sie eben sagen können, oh, guck mal, wie fortschrittlich wir sind. Und das wurde dann so ein bisschen abgetan. Dann hat sich davon jetzt wieder ein bisschen wegentwickelt und man hat das Gefühl, jetzt werden doch wieder eher Geschichten erzählt. Kurzum, es gab schon, würden wir sagen, viel Entwicklung so in den letzten, ich würde mal sagen, 10 Jahren, was queeres Kino, wenn man den Begriff jetzt so allgemein hält, angeht. Und da hat uns vor allem interessiert, ihr jetzt als absolute Experten in dem Bereich, wie viele Filme ihr da angucken müsst und dürft. Und natürlich aber diesen Gesamtkino-Bereich im Blick habt. Wie würdet ihr da gerade so eine Bilanz ziehen? Seid ihr da aktuell zufrieden mit der Repräsentation? Weil das Festival ist ja daraus entstanden von, hey, unser Lebensalltag wird nicht repräsentiert. Jetzt machen wir dieses Festival. Jetzt ist es 40 Jahre später. Wie würdet ihr da jetzt so ein bisschen das Urteil fällen?
Ja, also schon auch positiv von der Entwicklung, weil es doch den ein oder anderen queeren Film gibt, der es auch ins normale Mainstream Kino schafft inzwischen. Auch mal eine kleinere Produktion, wenn so ein Ding mal auf irgendeinem Festival durch die Decke gegangen ist oder so. Die Festivals sind ja eigentlich was anderes als das, was das Kinopublikum sozusagen serviert kriegt. Und keine Ahnung, wenn dann mal vor ein paar Jahren haben wir diesen Gewinner von Venedig im Programm gehabt aus Venezuela, dessen Name mir gerade nicht einfällt, aber manchmal werden solche Filme ja so ein bisschen hervorgehoben. Das passiert immer wieder mal. Trotzdem würde ich sagen, unterrepräsentiert sind queere Themen immer noch im Kino. Und das ist vielleicht auch gar nicht mal so unbedingt so ein Punkt von Homo-Themen, sage ich mal, weil, also das hat mit dem Fernsehen angefangen, das, keine Ahnung, in der Lindenstraße der erste spule Kuss, keine Ahnung, wann war das, Anfang der 90er oder so. Und dann ging das immer so weiter. Inzwischen gibt es überall mal so einen Quotenschwulen oder eine Quotenlesbe in, irgendwie in dem Setting von auch größeren Filmen oder eben normalen Filmprogrammen. Und ich glaube, zum Beispiel bei Trans-Themen ist das was oder non-binären Themen oder so, sind wir eigentlich genau an dem Punkt, wo wir mit schwulen und lesbischen Themen waren, vielleicht vor 20, 30 Jahren. Also das ist was, was dann dazu kommt und wo man eben auch weniger Filme sicherlich findet und weniger Repräsentationen. Also die werden auch weniger gezeigt.
Dass das sozusagen jetzt wandelt, also dass der Fortschritt von Homo- und Lesben-Themen vielleicht weitergegangen ist und jetzt gibt es sozusagen die Probleme, die man da die Probleme, die man...
Den man dort begegnet.
Den man dort begegnet ist. Gefaced hatte ich
gefaced
im Kopf. Den man, Problems we face.
Sehr international.
Ja. Die Probleme, denen man dort begegnet ist, dass die jetzt halt sozusagen einfach auf eine jetzt gerade sehr noch unterrepräsentiertere Form sozusagen angewandt werden, die jetzt dagegen sozusagen kämpfen. Würde man das so sagen?
Ja.
Also es ist wie so ein Shift sozusagen.
Ja.
Aber wie ist denn das? Also es gibt, vor allem man muss da vielleicht auch unterscheiden zwischen Programmkino und
ja,
Blockbuster. Also wir haben jetzt vorher über Young Hearts gesprochen, der lief bei uns sehr lange und auch, würde ich sagen, eigentlich ganz gut. Vielleicht nicht im größten Saal, aber trotzdem hat sein Publikum gefunden, würde ich sagen. Aber der lief natürlich nicht im Plex, ne? Also das ist ja logisch. Ja. Also den hat man nicht da, weil und das ist halt irgendwie... dann doch vielleicht ein oder zwei Filme im Jahr, wo man sagt, die laufen in den großen Kinos und das ist halt sehr schade, weil man darf nie vergessen, dass das auch das große Publikum halt dann leider doch ist. Ne? Also die Masse findet dann eher dort den Anklang und das fand ich jetzt gerade auf dem Punkt davor so ein bisschen interessant, dass man ja auch, wenn die Repräsentation steigt im massentauglichen Kino, wenn man das so sagen kann, dann würde das ja auch in der gesellschaftlichen Diskussion einfach viel mehr angenommen werden, hoffe ich zumindest,
ja. Wenn
ihr versteht. Und da, ich glaube, da ist es ja auch wichtig, dass man queeres Kino dann hat, sozusagen, dass mehr Leute damit konfrontiert werden, mit diesen Lebenssituationen oder den Alltagen, die da abgebildet werden.
Ja.
Und das ist halt das Problem, dass wenn du gar keinen Zugriff auf Programmkino hast, wie wir es auch anbieten, bist du teilweise davon ja auch abgeschnitten.
Das stimmt, ja. Aber ist es für euch auch so ein Ding, dass man jetzt ja sogar noch dieses Problem hat von, wenn ein Film queeres Leben irgendwie thematisiert, dass man dann ja auch nochmal unterscheiden muss zwischen, ist das jetzt eine tolle Story und finde ich das jetzt super und ist es ein Positivbeispiel oder ist man eben auch eher so abgenervt und ist so, oh, das habt ihr jetzt, also das ist halt so reingewasht, wie halt jetzt in irgendeiner schlechten Netflix-Serie, wo man das Gefühl hat, ich fühle mich deswegen jetzt auch nicht besser repräsentiert. Ist es so ein Gefühl, was ihr öfter mal habt, dass ihr denkt, okay, jetzt wurde hier zum Beispiel ein schwules Thema mit reingearbeitet, aber ich fühle mich jetzt eher ein bisschen blöd, weil ihr macht das, also... Wisst ihr, was ich meine? Habt ihr da öfter so einen Kopfschüttelmoment, wo ihr denkt, ach Mist, jetzt sollte ich mich ja eigentlich freuen, weil es vorkommt, aber ich freue mich überhaupt nicht, weil es halt so Alibi-mäßig vorkommt?
Ja, aber nicht nur bei großen Produktionen. Also ich denke das auch oft eben, wir gucken auch 60, 80 Filme, da ist auch viel Mist oder da ist auch einiges an Mist dabei, ja. Wo man denkt irgendwie so, okay, ja, aber ja, ich hatte auch ein Coming-out und hab da jetzt keinen Film drüber gemacht. Nein, Entschuldigung, das ist jetzt ein bisschen böse.
Ja, klar, ja.
Das gibt's auch. Also da sind wir schon natürlich hinter auch Geschichten her, die auch eine Geschichte erzählen. Also ich finde zum Beispiel Oliver Strangers von letztem Jahr so ein wunderschönes Beispiel. Ja. Ja. Das ist eine große Produktion gewesen, die auch richtig gut lief im Kino. Wir haben es ja dann noch mitpräsentiert im Sommernachtskino. Nur im Schwarzen Kloster und es war rappelvoll, ja, und ja. Das war, und da waren, ich würde mal sagen, weniger queere Menschen wie nicht queere Menschen drin. Also der Film ist richtig gut angekommen und der hat zwar das Thema auch Coming Out mit drinne, aber das war eine Liebesgeschichte, ja, und dass es quasi eine Liebesgeschichte war zwischen zwei Männern, so what? Es war einfach ein wunderschöner Film.
Ja, also die Story war wirklich großartig, ja, muss man sagen. Also schon ein Brett.
Ich finde Oliver Strangers ist natürlich ein super Beispiel, weil man da das ist dann schon so ein Film, der ja hoffentlich so eine Strahlkraft hat, dass man sagt, okay, und jetzt bitte mehr davon.
Ja.
Weil man sich auch, also man muss sich einfach fragen, warum war der denn jetzt so gut? Also was macht den aus? Und wenn dann jeder für sich.
Paul Mescal
sowieso.
Andrew Scott nicht zu vergessen.
Andrew Scott auch.
Aber ja, vielleicht ist es auch genau das, dass man dann gar nicht, so wie du sagst, wo da einfach die Liebesgeschichte im Vordergrund steht, dass man sich gar nicht die Gedanken darüber macht, welche Konstellation jetzt da abgebildet wird. Aber es ist natürlich gut, dass es diese Konstellation auch abgebildet wurde, aber es kommt halt so unterbewusst mit.
Ja.
Vielleicht ist es aber auch wieder ein Ding, was man in der Bubble hat, dass man das unterbewusster wahrnimmt, wie jemand, der da eher abgeneigt ist oder eher konservativer rangeht. Aber man kann sagen, was man will, das ist ein verdammt guter Film.
Es hilft natürlich, dass der halt einfach gut geschrieben, gut gespielt, alles ist. Oder? Das ist halt einfach ein sehr qualitativer und ja doch
Mainstream-Film. Vielschichtig auch, sehr vielschichtig mit so einem
Einsamkeit. Und was ich ja toll finde, es basiert ja auf einem japanischen Roman, der ja eigentlich eine Hetero-Liebesgeschichte erzählt.
Okay, das wusste ich gar nicht.
Ja, krass. Ja. Das heißt, sie haben es für den Film dann halt einfach noch, haben dem noch einen Twist gegeben.
Quasi.
Ja. Wahnsinn. Ja, also wirklich großartiges Beispiel. Habt ihr da zufällig, wenn wir schon bei diesem Thema sind, am Ende geht es hier in diesem Podcast hier vor allem um schöne, tolle Filme, habt ihr noch so ein paar absolute Perlen aus den letzten Jahren, die euch jetzt so einfallen würden, wo ihr sagt, das war einfach absolut großartig und das müssten alle Leute sehen?
Mhm.
So, vor allem natürlich auch aus der schwulen Filmwoche, aber auch einfach eben jetzt wie Oliver Strangers, ein Film, der im, sag ich mal, Mainstream-Kino lief, wo ihr wart, boah, yes, so bitte.
Mir fallen einige ein, aber so aus den letzten Jahren finde ich Große Freiheit aus Österreich mit Franz Rogowski wirklich großartig.
Auch den eine hatten wichtige wir dieses Geschichte. Jahr auch schon, ne? Franz Rogowski.
Ja. Und Beginners, ich weiß nicht, ob ihr euch an den erinnert, der ist, weiß nicht, so gute 10 Jahre alt. Christopher Plummer hat einen Oscar dafür gekriegt, beste Nebenrolle. Ewan McGregor hat mitgespielt.
Beginners, mir sagt das was irgendwie. Ich
weiß nicht. Und die schwule Rolle ist der Vater von Ewan McGregor, den Christopher Plummer spielt. Und der kommt, nachdem seine Frau gestorben ist, keine Ahnung, im hohen Alter, kommt der als schwul out. Und genau, und dann geht der ganze Film, Mike Mills hat den gedreht. Und dann geht es eigentlich eher um den Sohn, wie der damit klarkommt, dass sein Vater nun plötzlich aus heiterem Himmel schwul ist und auch gleich einen Partner hat und so weiter. Also sehr, sehr, sehr cooles Ding, finde ich. Das ist so aus den letzten Jahren vielleicht. Und ja gut, die von Lucas Dront hatten wir schon mal, von Close oder auch Girl hat mir sehr, sehr gut gefallen.
Der ist Close war ja auch nominiert für einen Oscar, ne?
Ja.
Ja, ja, das war leider ein Jahr, in dem da hat Deutschland, glaube ich, gewonnen, ne? Das war im Westen nichts Neues, glaube ich. Schade, weil das wäre auch so ein Film, das ist wieder die Konkurrenz so gewesen, weißt du, da hast du wieder so einen Donnerknall und die anderen fallen hinten runter und es ist schade, weil Close hätte es wirklich verdient gehabt.
Ja.
Ein wirklich sehr schöner Film aus Belgien, ich glaube Co-Produktion Belgien, Deutschland, Frankreich oder irgendwie sowas war es, war ganz, aber der ist sehr schön, aber auch sehr, sehr traurig, muss man sagen. Also,
ist das unser heutiger generell Filmtipp?
Ja, also Close ist wirklich ein verdammt guter Film.
Das ist immer eine Empfehlung. Ja.
Jochen, hast du noch ein paar weitere?
Ich weiß noch, als ich bei der Filmwoche eingestiegen bin, war ich davor in Lissabon auf dem Festival und habe da einen Film gesehen, der war so abgefuckt und das war eigentlich auch meine Motivation, dann so ein bisschen zur Filmwoche zu gehen, nicht um diesen Film zu zeigen, aber das war dann so der Punkt, so ach Mensch, wenn es so ein Kino gibt, ja, und das in Freiburg zu zeigen, das war Pieles, falls Skin heißt der, glaube ich, mit Untertitel. Den gibt's bei Streaming-Anbietern inzwischen zum Anschauen. Ja, dieser Film war so visuell so schön abgefuckt, der war queer in jedem Sinne und dann auch wieder in gar keinem. Also der hat mich dann so beeindruckt in dem Moment, dass das wirklich so, als ich die Frage von euch gelesen habe, so gedacht habe, Mensch, das ist definitiv einer. Andere war zum Beispiel, den hatten wir auch im Programm, Giant Little Ones aus Kanada. Eine ganz tolle Geschichte über zwei beste Freunde, die Homophobie in der Schule, die sich aber dann plötzlich gegen den Falschen richtet und wie dann quasi der Falschbeschuldigte mit dieser Homophobie umgehen muss, was ich wahnsinnig spannend fand und wahnsinnig schön gespielt. Und dann muss ich sagen, mein Coming-out-Film, also der Film, der im Grunde genommen mir zum Coming-out verholfen hat, war Beautiful Things von Hattie McDonald vor zig Jahren, ein paar Jahren.
Vor ein paar Jahren. Ja, das ist wirklich schön, dass wir heute mal wirklich auch so eine Extra-Rubrik Filmtipps für unsere Hörer.
Von Hattie MacDonald?
Ja.
1996.
96, ja.
Hi. Wahnsinn.
Und, naja, es muss ein Fehler sein, guck nochmal.
Ja.
Ist so 2009. 2009 kam raus.
Ja.
Ich meinte die Neuverfilmung.
Und damit haben wir doch eigentlich die perfekte Überleitung, um jetzt auch wirklich in die nahe Zukunft zu blicken, weil wir dachten, wenn wir schon jetzt bei den Favorites sind, könnt ihr doch vielleicht schon mal, ich meine, ich weiß ja nicht, inwieweit wir jetzt hier das Festivalprogramm schon völlig durchspoilern. Und ihr habt da bestimmt, vielleicht darf man da auch kein Lieblingskind haben sozusagen, aber gibt's denn so einen Film, von mir aus auch zwei, auf die ihr euch so absolut krass freut dieses Jahr, die ihr rausheben könnt, dürft, wollt?
Also wir haben es vorhin davon gehabt, inzwischen haben wir ja beide jetzt jeden Film mindestens zweimal schon gesehen, und was für mich ja immer bei dem Festival so toll ist, ist einfach, die Filme jetzt endlich dem Publikum präsentieren zu können. Weil, wie vorhin schon gesagt, wir sitzen halt zu Hause im Wohnzimmer, ja, oder bei mir ist manchmal in der Badewanne dann mit dem iPad dann irgendwelche Filme durchzusichten. Aber sie dann halt wirklich dem Publikum präsentieren zu können, mit dem Publikum danach diskutieren zu können. Und ich bin, also mein Favorite dieses Jahr oder meine zwei Favorites sind definitiv Dix the Musical. Ich liebe... Also es ist ein Musical, es ist ein sehr trashy, ein super trashiges Musical. Es ist eigentlich eine Off-Broadway-Produktion, die hieß Fucking Identical Twins, über zwei Jungs, die sich quasi die eineiige Zwillinge waren, nach Geburt getrennt und dann plötzlich ganz zufällig sich wieder begegnen und feststellen, Mensch, irgendwie gehören wir doch zusammen. Der Film ist total abgedreht. Ich habe ihn vor ein paar Monaten meinem besten Freund gezeigt, der hat ihn gehasst.
Das ist ja schon mal gute Voraussetzung.
Das ist also vielleicht auch eine ganz gute Voraussetzung, also, falls er jetzt zuhört.
Ganz und gar nicht, ist glaube ich eine gute Voraussetzung gemacht.
Aber ich liebe einfach diesen trashigen Film. Da ist Nathan Lane drin als der Vater. Da ist Megan Mullally drin, die man vielleicht kennt als Karen von Will and Grace, also die sowieso ja so überspitzte Figuren spielt, die Mutter, der die Möse davon geflogen ist. Also der Film ist, ich liebe so richtig geile, trashige Filme.
Und läuft am Samstag, den 3. Mai um 20:30 Uhr.
Du warst direkt dran, das ist ja Wahnsinn.
Aber in deutscher Fassung. Ist ein deutscher Film auch? Nein.
Nein, wir haben uns entschieden, den tatsächlich in der deutschen Fassung zu zeigen, weil manchmal auch die Kritik kommt, Mensch, wir zeigen viel zu wenig Filme dann auch in deutscher Fassung, die sind dann vielleicht zu schwer schwerer zu erfassen, wenn man jetzt des Englischen nicht so mächtig ist. Und der Film funktioniert tatsächlich. Die Songs sind nicht übersetzt, die sind untertitelt, aber die Gags, der Witz, das Tempo ist trotz der Übersetzung nicht verloren gegangen. Deswegen haben wir uns da entschieden, die deutsche Fassung zu
zeigen. Ja, super. Ich finde, das ist auch immer ein gutes Argument. Also ich meine, man hat ja trotzdem noch ein deutsches Publikum und manchmal muss man denen auch ein bisschen entgegenkommen. Genau. Also ist ja auch... Und das alle ist mitzunehmen.
Bei Neuheiten nicht immer leicht, weil wirklich deutsche Fassung zu kriegen. Jan Hartz kam ja jetzt dann auch als deutsche Fassung, aber als wir den letztes Jahr gezeigt haben, gab es halt nur die...
Haben wir den im Original gesehen, ja, gell?
Wir haben den im Original
gesehen. Ja. Die erste Liefde.
Der erste Liefde.
Der erste Liefde.
Wir zeigen ihn aber als Schulvorstellung dieses Jahr dann als Synchro.
Genau.
Okay. Ja, schön. Stimmt, ihr habt auch immer noch die Schulvorstellung.
Ja.
Und ja, du hast gemeint, noch
einer? Der andere, der mir wahnsinnig gefällt, das ist auch, wer das Cover von unserem Programmheft und von den Plakaten kennt, 3 Kilometer bis zum Ende der Welt, rumänischer Film, der mich so begeistert hat, weil er von der Kameraführung und auch von der Erzählstruktur, vom Szenenaufbau fast schon klinisch kalt ist, beobachtend und eine Geschichte erzählt über einen Junge, der so seinen letzten Sommer bei seinen Eltern verbringt im wunderschönen Donaudelta und dann eines Nachts grün und blau geschlagen nach Hause kommt. Und dann setzt sich eine Geschichte in Gang, wo die Eltern erst entsetzt sind, nicht so ganz verstehen, was da eigentlich passiert, die Justiz mit eingeschaltet wird und als dann aber klar wird, worum es eigentlich geht, immer mehr so diese geraden ja, diese scheinheilige Akzeptanz dann rauskommt, weil, ach, jetzt müssen wir uns damit befassen, können wir es nicht vielleicht irgendwie unter den Teppich kehren oder so. Und die Art, wie der Film gedreht wurde, der ist einfach wirklich ganz, ganz stark.
Hört sich super interessant an. Ja, also
vor allem für mich als alten Rumänien-Fan. Mhm.
Bist du Rumänien-Fan?
Ja, ich habe sehr viele Sommer in Rumänien verbracht, weil mein Vater da gearbeitet hat für eine Weile. Mhm. Deswegen Donaudelta ist wunderschön und ich glaube, das könnte mich dann sehr emotional anpacken, wenn man in diesem schönen Setting dann so eine emotionale Story sieht.
Doch, diese Inszenierung, wie du sagst, hört sich interessant an. Ich sehe gerade, der hat auch den in Cannes die Queer Palm gewonnen.
Ja.
Wahnsinn.
Okay.
Holger, hast du noch einen?
Der läuft am 1. Mai um 20 Uhr.
Dankeschön.
Gerne.
Ich habe 23 Favoriten, wie du dir vorstellen kannst. Ich muss mich beschränken. Ich mag gerne Dokus. Haben wir nicht so wahnsinnig viele im Programm. Aber wir haben eine sau aktuelle Doku, den zeigen wir zusammen mit Queer Amnesty. Heightened Scrutiny heißt der. Und da geht es um Transrechte, die in den USA gerade massiv beschnitten werden. Es ist so ein Gerichtsdrama um einen jungen Anwalt, einen Transmann, der sich mit dem höchsten amerikanischen Gericht anlegt und versucht klarzumachen, wie dieses Beschneiden von Transrechten quasi in das Persönlichkeitsrecht von verschiedenen Personen eingreift. Es wirklich spannend gemacht, super Film.
Ja, das läuft am Sonntag, Sonntag, 4. Mai, läuft er um 14 Uhr.
14 Uhr, genau.
Wird mit einer Doku in den Tag gestartet.
Ja.
Hat sich auch interessant. Ich bin auch großer Fan von Dokus und ich finde es gerade, man hat bei Doku immer nochmal diese Aktualität, ist oft näher. Weil man unterschätzt bei Spielfilmen halt oft, wie aufwendig teilweise die Postproduktion ist, bis man dann anderthalb, zwei Jahre später den Film hat. Und bei Dokus hat man oft den Moment, wo man halt sagt, ja, okay, Color Grading raus und einfach Hauptsache, wir kriegen das Thema durch. Und das ist ja sehr aktuell, das ist klingt sehr interessant.
Der zweite Tipp?
Ja, gerne. Der zweite Fingertipp.
We Have Never Been Modern, ein Film aus Tschechien. Eine große Produktion tatsächlich, also wirklich aufwendig gemacht, so von den Kulissen und der Ausstattung. Und es spielt in den 1930er Jahren. Und es geht um das Thema Intersexualität, was der ganz, ich finde, auf eine sehr elegante und spannende Art umsetzt. Und im Zentrum der Handlung ist eine junge Frau, hochschwanger, die als Ärztin sozusagen arbeitet. Es geht um eine Fabrik, die aufgezogen wird und ich werde nicht spoilern, wie das Thema Intersexualität da reinrutscht, aber es ist wirklich ein großartiger, sehenswerter Film. Freuen wir uns sehr, dass wir den zeigen können.
Ja, sehr schön. Montag, 5. Mai, 18 Uhr aus Tschechien und der Slowakei. Also man merkt wirklich, dass viele internationale Produktionen dabei sind. Das ist sehr cool.
Ja. Das ist super cool.
Ja. Ja, das ist eben, weil wir es vorhin so davon hatten, eben auch so ein Fokus neben der Qualität, eben auch die Diversität. Also dass wir wirklich gucken, dass wir möglichst viele Länder vertreten, möglichst viele Kulturen und Geschichten, die erzählt werden, dass wir da wirklich eine Bandbreite bieten, wenn wir schon die Möglichkeit haben, wirklich also 21 Filme ins Kino zu bringen. Ja,
das ist wirklich ultra viel, ja. Da lohnt sich der Festivalpass, würde ich sagen.
Der lohnt sich.
Können wir gleich nochmal kurz drüber sprechen.
Ja.
Was ich noch fragen wollte, ihr hattet letztes Jahr, war 40. Jubiläum, machen wir es so, jetzt wo wir wissen, dass es nicht ganz war. Dort habt ihr einen Preis vergeben, auch selber, ne, als Filmwoche. Macht ihr dieses Jahr nochmal was Ähnliches oder geht ihr wieder zurück sozusagen?
Ja, wir haben schon lange einen Publikumspreis bei den Langfilmen. Ja. Also wir haben diese berühmten Zettel zum Einreißen, die jeder Gast bekommt, wenn er in den Film geht. Und dann wird umständlich erklärt, wie das funktioniert. Gar nicht schwierig, aber es ist ein bisschen ein Running Gag, dass jedes Mal einer davor vorne steht und eben erklärt, wie es geht. Diesen Publikumspreis haben wir letztes Jahr das erste Mal dotieren können.
Genau, das meinte ich, ja.
haben wir einen unbekannten Sponsor gefunden, genau, und machen das jetzt für einen Langfilm und eben seit letztem Jahr auch für den besten Kurzfilm, also aus unserem Kurzfilmprogramm, das berühmt-berüchtigte bekannte Kurzfilmprogramm, da der beste Film wird eben auch prämiert und das ist eben kein Jurypreis, sondern das Publikum, also die Leute im Publikum stimmen ab. Das ist eigentlich sehr, sehr cool.
Ja, sehr cool. Also, die stimmen ja auch ein bisschen über eure Kurationsfähigkeit dann ab. Ja,
auch das.
Ihr werdet dadurch ja im Endeffekt auch belohnt. Also wenn halt dann jemand sagt, okay, der Film ist es und ihr sagt, ja geil, dass wir den jetzt doch noch reingenommen haben, das ist ja dann schon auch eine Art von Bestätigung. Ich finde, Publikumsabstimmung ist eh eine sehr coole Art, einen Preis zu vergeben. Ne?
Ja. Vor allem bei Filmen und bei einem Festival, wo so diverses geboten wird, dass man dann auch mal merkt, so was hat das Publikum besonders mitgenommen. Also es ist auch unglaublich interessant für uns als Kino und für euch als Kuratoren bestimmt sowieso. Also es ist ein wahnsinnig schönes Gefühl, dass die Leute dann wirklich nochmal klar machen können, wo sie jetzt so ganz krass connected haben.
Ja.
Und vielleicht erwartet man es ja auch nicht oder man hat es selber schon gespürt, weil man weiß, oh, das ist was ganz Besonderes.
Und ich habe es auch letztes Jahr so wahrgenommen, dass es ist jetzt, ich weiß nicht, man kennt es ja irgendwie von der Berlinale oder so, man hat so dieses Gefühl, gerade in Berlin ist es so, man hat diese Stadt, aber man merkt, okay, es gibt so ein paar Leute, denen man begegnet, man weiß, die sind gerade auch in diesem Festival-Modus. Und ich fand im Kandluf ist es auch so, dass man trotzdem in dieses Festival-Gefühl verfällt, finde ich. Ja. Und ich habe ja eigentlich nur gearbeitet.
Ja.
Also, aber trotzdem ist man so in dieses Festival-Gefühl gefallen, wo man halt, wie man es auch auf Konzerten oder so hat, dass Leute halt wegen einem Grund da sind und das dann zusammen genießen. Und das ist ja bei so einem Publikumsding noch mehr. Es fördert ja auch noch viel mehr die Diskussion danach oder so. Und das finde ich eine gute Entscheidung, das so zu machen. Ja. Muss man einfach ein Lob aussprechen. Habt ihr gut gemacht.
Das macht ihr gut.
Sehr gut gemacht. Schön, dass du sagst, weil das auch wirklich das ist, was es zumindest für mich und auch die Rückmeldung, die ich kriege, ausmacht. Weil wir machen das ja alles ehrenamtlich und es ist wirklich ein Haufen Arbeit, aber es lohnt sich dann genau immer wieder dieses Erleben zu haben. Und gerade das versuchen wir ja einerseits mit der Vernetzung, auch mit den Gästen, also dass wir teilweise Leute herkriegen, wo ich mich manchmal schon frage, so, okay, die kommen nach Freiburg, ja cool. Wir hatten letztes Jahr Wieland Speck da, ja, die Lilo Wanders kam und hat unsere Show moderiert, oder unsere kleine Gala am Anfang zu unserem Jubiläum. Wir haben dieses Jahr Rosa von Braunheim eingeladen. Wir wissen noch nicht, ob er kommt, aber
Daumen sind gedrückt.
Die Daumen sind gedrückt und gerade sowas und dann eben aber auch die Vernetzung mit den anderen Vereinen und Organisationen in Freiburg, die sich eben für queere Themen einsetzen, dass wir genau das, dieses Erlebnis auch so ein bisschen zusammenbringen wollen. Und von daher ist die Rückmeldung schön, dass es zu klappen scheint.
Ja, vor allem, es ist ja auch ein Festival. Man darf nicht vergessen, man feiert ja auch ein bisschen was. Ne?
Also
ja,
man das feiert ist ja total.
Und man feiert ja dann auch einerseits die Filme logischerweise, aber oft für das Publikum manchmal unsichtbar feiert man natürlich auch den Zusammenhalt und auch diese, wenn es bei euch die Ehrenamt, die ist ja genau das, im Moment, ihr habt diese eine Woche, wo man dann auch diese, man zerrt dann von dieser Rückmeldung und das ist doch schön. Also die Stimmung war auf jeden Fall, ist auf jeden Fall immer sehr gut.
Und mit euch vom Team immer auch.
Ja, das macht auch einfach Bock, muss man sagen.
Der Kandelhof ist für beide Parteien.
Der Kandelhof, wenn man das jetzt mal so offen das erste Mal in diesem Podcast benennen darf, ist oft ein sehr einsamer Ort, muss man sagen, das Jahr über. Und wenn ihr dann vorbeikommt, ist es immer so sehr warm und schön, wenn ihr versteht. Weil man sind viele Leute und man hat immer Gesellschaften. Es ist schon, man ist schon oft im Kandelhof alleine. Aber dann ist er dadurch auch eine sehr gute Position eben. Ja. Wie vorher gesagt, man hat ein Kino, einen sehr schönen Saal und hat die Möglichkeit, dass man da einfach halt den ganzen Tag über das Festival macht, ohne dass irgendwas dazwischen funkt. Solange die Technik funktioniert,
Wir klopfen auf den Tisch.
Da habe ich noch nie was gesehen, aus, dass da was nicht funktioniert hat.
Ja. Aber ich finde auch das macht's aus.
Ja, es ist ja auch bei einem Festival, gehört es ja dazu. Also ein bisschen Feingefühl, wenn man den Regisseur aus, wenn letztes Jahr war irgendwas aus, ich glaube ein Regisseur aus Indien oder so, dass man den mal kurz die ersten 3 Sekunden nicht hört, weil irgendjemand, weiß nicht, wer da zuständig war im Moment, den nicht auf Non-Sync ja, sondern immer noch auf digital.
Das kann natürlich mal vorkommen.
Ja, so ist es.
Ja, ich würde sagen, wir reden uns langsam den Mund wässrig.
Aber vielleicht eins möchte ich doch noch sagen.
Ja, wir wollen beide, glaube ich, noch was sagen. Wir haben sich gerade gemeldet wie in der Schule.
Streitet euch um das Wort. Los.
Riesiges Lob natürlich und Dank auch an gerade eben das Kandelhof-Team und das Team von den Kinos. Wie gut es immer wieder klappt. Also auch gerade, weil du jetzt das Technische ansprichst, was da einfach auch immer möglich gemacht wird. Also dass wir zum Beispiel inzwischen Gäste zwar einladen zu uns, aber immer wieder auch die Möglichkeit schaffen können, dann doch Leute für ein Q&A zu kriegen nach dem Film, ohne dass sie physisch anwesend sind, weil wir halt eine Videokonferenz dann einfädeln können mit tatsächlich Kamera ins Publikum und so weiter und so fort. Und das sind schon Sachen, die vielleicht klein erscheinen, wenn man jetzt da zum Festival kommt, aber die, finde ich, einen riesigen Wert bringen.
Aber auch Kino als Arbeit auch spaßig macht. Ja. Weil heutzutage hast du halt deine Show und du betest jeden Tag drauf los, dass nichts schief geht, wenn im normalen Kinobetrieb die Show einfach runterrattert. Von sonntags, keine Ahnung, 10 bis 21 Uhr, alles vorprogrammiert und es läuft. Licht geht an, aus, alles automatisch. Und wenn du dann, bei sowas ist es halt, da kommt das Handwerkliche ein bisschen zurück. Mhm. Und man hat mehr dieses, jetzt muss man, das muss jetzt funktionieren, das ist dann auch geil. Im Kandelhof hat man auch so diese geilen Wege. Das heißt, man hat dann irgendwie, vorne sagt jemand, ey, der Ton ist nicht da. Und dann rennst du erstmal gefühlt einen halben Kilometer, 10 Treppen hoch, um dann einen Knopf zurück und dann, bam, läuft's. Ja, also durch das kleine Fenster, durch das kleine Fenster immer so und Holger steht unten. Ja, jetzt läuft's. Das ist schon cool, ja.
Ich muss noch einen allerletzten Tipp loswerden. Das passt aber gut zu Kandelhof und zu Gästen und so weiter. Ja. Wir haben den neuen Film von Simon Schneckenburger im Programm. Dafür hat er den Max-Ophüls-Preis dieses Jahr gewonnen und er war letztes Jahr für den Deutschen Kurzfilmpreis nominiert, Skin on Skin. Das läuft am Sonntag. Da haben wir so ein Programm mit 4 deutschen kurzen beziehungsweise mittellangen Filmen und wir haben alle Filmschaffenden da, die haben zugesagt zu kommen und gehen danach noch ein bisschen in Diskussion mit denen. Und der Simon, falls den irgendjemand nicht kennen sollte, was ich mir fast nicht vorstellen kann, hat lange im Kandelhof gearbeitet als Vorführer und ist inzwischen halt, hat ein Filmstudium hinter sich und das ist sein Abschlussfilm, so sein aufwendigster Film bisher. Wirklich schönes Ding geworden. Und
hat er sein Homecoming sozusagen.
Ja, genau. Wahnsinn. Genau. Ich glaube, er zieht auch wieder nach Freiburg.
Das ist ja interessant, das ist cool.
Ja. Dann lasst uns doch jetzt mal den Hype-Kreis schließen. Wir dachten, wir können doch so quasi zum Abschluss, geben wir euch nochmal so 2 Minuten, no pressure, um jetzt einfach nochmal so eine zusammenfassende, wie so, wenn man so im Radio so einen Hype-Beitrag über am Wochenende musst du unbedingt dahin, weil es gibt das und das und das.
Genau,
was also, steht an? Was erwartet die Leute dieses Mal? Was ist geil an der schwulen Filmwoche? Was darf man nicht verpassen? Ihr kriegt jetzt kurz so eine absolute Radio-Announcer-Möglichkeit, noch einmal richtig Hype aufzubauen und bitte.
Das ist unfair, richtig on the spot.
Ne? Richtig mies. Das ist richtig
mies. Also Leute, ihr bekommt serviert ab 30. April 21 Langfilme, 14 Kurzfilme, eine geile Party, 5 Deutschlandpremieren sind dabei, zumindest bei den Langfilmen, Dokus, Spielfilme, eine Kunstausstellung haben wir im Jos-Fritz-Café, die wird schon am Tag vorher, am 29. mit einer kleinen Vernissage eröffnet. Das fällt mir ein und Jochen fällt noch viel mehr ein.
Was kann ich sagen? Wir haben kontrovers diskutierte Filme von der Berlinale mit Queer Panorama. Wir haben Rosa von Braunheims Lebenswerk, Satanische Sau im Programm. Eine ganz tolle Doku über die schwulen Emanzipationsbewegung in den 70ern. Brühwarm, falls es jemandem noch was sagt. Damals auch stark verbandelt mit Tonsteine Scherben, Rio Reiser. Eine ganz tolle Doku, die dann am letzten Abend läuft. Eben das Kurzfilmprogramm, was der Holger gerade angesprochen hat mit den German Queer Shorts, mit dem Panel danach. Wir haben Gäste für out. Wir haben Gäste für Nightstage da, die persönlich vorbeikommen. Wir werden wieder Gäste haben mit Videokonferenzen. Und grundsätzlich gilt einfach, schaut auf die Homepage vorbei, www.schwule-filmwoche.de, weil es immer wieder auch Änderungen gibt. Also wir haben jetzt zum Beispiel schon im Programmheft einen Film drinne stehen, der noch in OV drinne steht, also Originalversion, wo wir jetzt doch noch die Untertitel fertig gekriegt haben auf Deutsch. Also immer wieder einfach mal vorbeigucken, was da gerade sich aktuell entwickelt und ob Rosa tatsächlich kommt.
Ja, das war ein großartiges Radio-Feature. Genau so haben wir uns das vorgestellt.
Und natürlich könnt ihr euch alle den Festivalpass kaufen.
So, genau.
Und mit ihr Dauerkarte sind 10 Filme, ne?
Nee, alle. Dauerkarte
alle sind alle Filme. Alle, alle. Oh jemine.
Schön, ja, dass wir das geklärt haben.
Ja, alle Filme.
Es gibt eine Filmkarte.
Aber immer dran denken, Bargeld.
Ja, genau. Stimmt. Bargeld und Passfoto.
Aber
speichern aber keine Daten.
Aber ja, natürlich seid ihr jetzt nicht traurig, wenn ihr nur an 2 Tagen könnt, ja, dann kommt ihr natürlich an den 2 Tagen und kommt ganz normal
natürlich
ins Kino. Ja. Und wie Thomas ja vorhin auch schon beleuchtet hat, es ist ja nicht nur einfach ins Kino gehen und einen Film angucken, sondern es ist Festival, es ist Menschen kommen zusammen, um Kino zu feiern, um queeres Kino zu feiern. Ganz liebe Menschen sind da an der Kandelhof-Theke. Man kann sich mit Leuten unterhalten. Die Filmschaffenden sind zum Teil selber da. Es ist einfach nur super, super cool. Es ist Networking im Lichtspielhaus. Ja. Das ist ein absoluter Traum, deswegen lasst euch das nicht entgehen.
Vor allem der Vorverkauf hat begonnen. Ihr könnt direkt schon Tickets kaufen. Und wenn ihr eben die Dauerkarte kauft, dann habt ihr einen reservierten Platz. Also da muss man sich keinen Platz extra reservieren. Der ist dann schon für euch reserviert.
So sieht's aus. Das ist praktisch, weil es dann doch oft ausverkauft.
Ja. Vor allem im Kandelhof ist es praktisch, wo die Leute oft sehr wählerisch sind mit ihren Plätzen. Ne?
Ja, Reihe 6 kam ran.
Reihe 6, Platz 1, bitte.
Ja. Wobei keinen anderen, sonst freie Platzwahl haben. Gell?
Ja. Ja. Aber dann ja umso besser.
Ja.
Dann hat man den reservierten Platz, zumindest imaginär. Muss man halt schnell da sein.
Leute, ja, wir sind euch unglaublich dankbar, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Es war so interessant und so schön, mit euch zu quatschen über dieses wunderbare Thema und euer Projekt und eure Arbeit. Vielen Dank für eure Arbeit generell, dass wir wirklich mit Stolz als Kinomitarbeitende sagen können, dass wir das hier in Freiburg in unseren Kinos haben. Das ist ein ganz großes Privileg, große Freude. Und wir hoffen natürlich, ihr hattet ein bisschen Spaß hier am Mikrofon mit uns. Und
unbedingt.
Nein.
Nee, war harte Arbeit.
Nein, okay. Und jetzt löscht das.
Könnt ihr nochmal die Frage 3 löschen?
Nee, also absolut auch vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr gerne.
Ist natürlich für uns auch eine total schöne Chance, so übers Arbeiten zu reden und ja.
Es ist halt auch einfach interessant, muss man sagen.
Ja.
Das ist,
das freut
man mich. Unterschätzt die Arbeit oft und ich glaube, da lohnt es sich immer ein Licht drauf zu werfen.
Ich denke, es war mit Abstand die informativste Projektfolge seit Beginn dieses Podcasts. Wir haben ganz schön viel gelernt. Vielen, vielen Dank, dass ihr da wart und wir freuen uns wahnsinnig auf in 10 Tagen, wenn die Leute das hier hören. Ich muss immer diese Zeitumrechnung des Podcastens.
Ja, wir sind ja sozusagen in der Vergangenheit.
Die ist verdammt schwierig. Hm. Thomas, hast du noch irgendeine wichtige Botschaft?
Nö. Geht zur Schule in 5 Wochen in Kandelhof. Ist schön. Hoffen wir, dass wir wieder schönes Wetter haben. Letztes Jahr war es super. Ja. Bietet sich an, dann kann man draußen immer noch ein bisschen zusammenstehen, zusammensitzen und nochmal die Filme besprechen. Und sonst würde ich sagen,
bis bald im Kino.